gehört hast.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges. Und man kann mitreden, auch wenn man es nicht so genau weiss.
RevLab.
Hallo zusammen, herzlich willkommen am Stammtisch. Fabienne zum Wohl, Bröstli. Mit gesundem Yoga, Evian, Wasserfläschli. Manu, auch dir zum Wohl. Was hast du?
Orangensaft, aber schon leer. Schon leer. Du hast
bist ganz aufgeregt vor dem Podcast. Ja, hey, wir haben ja heute auch ein bisschen ein aufgeregtes Thema. Wir reden über das Covid-Gesetz. Genauer eigentlich über das Referendum, das gegen eine Anpassung vom Covid-Gesetz ist ergriffen worden. Das Referendumskomitee, das sich aus verschiedenen Gruppen zusammensetzt, fürchtet, dass Ungeimpfte mit dem diskriminiert werden, dass Contact Tracing insgesamt so eine umfassende elektronische Massenüberwachung der Bürger würde darstellen. Und das Covid-Zertifikat zu einem Impfzwang wird führen. Und außerdem sei das Covid-19-Gesetz eine Ermächtigung vom Bundesrat. Die könnten nämlich nachher festlegen, für wen das unter welchen Bedingungen wirtschaftliche und gesellschaftliche Einschränkungen gelten. Und das wären chinesische Verhältnisse. So, habt ihr euch schon können mit dem Referendum und mit den Abstimmungsunterlagen vom 28.11. auseinandersetzen?
Ja, gestern war das Kuvert bei uns im Briefkasten und ich konnte es schon studieren.
Also, wir haben uns alle zwangsinformiert für den heutigen Stand.
Ja, nein, ich mache alles für politische Bildung im RevLab-Team.
Ja, genau. Nein, der Stefan,
ich bin so aufgeregt.
Der Stefan hat ja schon einen sehr guten übrigens Blogbeitrag geschrieben zu dem Thema. Ja, wirklich. Also ich habe es geteilt, das mache ich nur bei Sachen, die ich selber gut finde.
Er teilt fast nie etwas von mir.
Ich bin ein bisschen Beziehungsklärer.
Ja, ich kann mal sagen, du teilst auch
moderieren.
Du teilst auch nichts von mir. Aber ich habe dann tatsächlich auch das Heft noch studieren können. Und nicht nur das Wichtigste in Kürze, sondern sogar die Ausführung können lesen. Ja.
Also es stimmt, dass man sogar, er hat sich wirklich Notizen gemacht und Sachen angestrichen.
Ja, ja.
Gesetzestext dazu gelesen.
Jetzt, yes, schau an.
Nein, ist so ja weit bin ich nicht gegangen.
Aber unterm Strich, was haben die für einen Eindruck, wenn ihr das gelesen habt? Gibt es irgendwo etwas? Ich meine, es ist ja jetzt klar, oder? Wir sind das RevLab, wir finden sowieso ein blödes Referendum und wir werden sowieso dagegen sein, nehme ich an. Oder überrascht mich jetzt. Aber gibt es etwas, wo ihr findet, da hat es irgendwie einen Punkt, der diskussionswürdig wäre?
Also ich finde jetzt zuerst mal, du kannst nicht einfach sagen, wir sind RevLab und dann ist klar, was wir darüber denken. Ich finde, ich stehe ein für politische Diversität.
Okay, aber, du bist ja eigentlich unsere politische Diversität.
Aber ich bin trotzdem für die Vorlage oder die Gesetzesänderung. Diskussionswürdig, ja. Also diskussionswürdig finde ich schon den Punkt von indirekten Impfzwang.
Indirekten Impfzwang.
Also ich finde einfach, wie soll ich sagen, ich finde, die Situation in den letzten Wochen und Monaten hat sich zum Teil so verdichtet oder so verschärft, dass ich wirklich den Druck auf Leute oder den Rechtfertigungsdruck auf Leute, die nicht geimpft sind, finde ich, ist massiv gestiegen und zum Teil auch hat er wirklich ideologische Züge angenommen. Also jetzt...
Mach vielleicht mal ein Beispiel.
Ja, also jetzt das, was in allen Medien kam, ist in Deutschland mit dem, wie hat er geheißen, Joshua Kimmich, wo nicht geimpft ist und wo bei jeder Gelegenheit betont hat, er sei kein grundsätzlicher Impfgegner und schon gar kein Verschwörungstheoretiker, er halte die Impfung grundsätzlich für gut, er hätte einfach noch Vorbehalt und sei noch vorsichtig und hätte darum noch zugewartet. Und die Art und Weise, wie der jetzt wirklich öffentlich massiv unter Druck gesetzt worden ist und jeder Nachrichtensprecher und Moderator hat irgendwie das Gefühl gehabt, er müsse jetzt noch Schande und Spott über dem Fußballer ausschütten und man hat ihn erinnert an seine Vorbildwirkung, die er hat für eine junge Generation, die an ihm aufschaut als Fußballer. Und ich denke, lasst jetzt den armen Mann mal allein in Ruhe. Weißt, was ist eigentlich los? Es ist wie eine komplett ideologisierte Ausgangslage geworden, wo man dann auch Hankerum finde ich, die Leute für dumm oder für irgendwie blind nachfolgebedürftig halten, wo jetzt zum Beispiel eben bei diesen jungen Leuten, die an diesen Fußballer raufschauen, wo ich denke, ja, 20 andere im gleichen Team haben sich geimpft. Also haben denn die keine Vorbildwirkung? Hat das denn nichts genützt? Das schnelle ich einfach nicht. Ja, und da finde ich, natürlich würde ich nicht sagen, es herrscht ein Impfzwang, aber ich finde, ich wäre froh, wenn man ein bisschen unaufgeregter und mit ein bisschen mehr Bescheidenheit würde an die Impfempfehlung herangehen, oder?
Also, ich habe einfach so ein bisschen das Problem damit, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, ja, das ist wissenschaftlich zu wenig gut erforscht. Und ich so finde, hey, sorry, wenn wir jetzt einfach mal die Faktenlage anschauen, es gibt zu kaum einem Impfstoff mehr Studien. Genau. Vielleicht nicht die Langzeitstudien, die man bei allen anderen hat, aber der Fakt ist auch einfach, ohne Impfungen wären wir heute in unserer Gesellschaft nirgendwo.
Und ja.
Ich finde dann so, hey, du willst einfach nicht. Und ich habe dann wirklich ein Gespräch mit Leuten geführt, die gesagt haben, hey, ich bin grundsätzlich impfkritisch, ich bin schon immer impfkritisch gewesen, und die testen sich dann jede Woche. Von mir aus alles okay, auch das mit dem Kim, ich finde, kann man so stehen lassen. Aber ich finde, man muss auch einfach damit leben können, dass man halt Gegenwind erfährt, genauso wie man Gegenwind erfährt, wenn man geimpft ist.
Ich finde eben wirklich auch, also das eine ist, natürlich sind Fußballer keine Vorbilder. Also wieso sollte ein Fußballer ein Vorbild sein? Es kann zufällig mal passieren, dass jemand, der Fußballprofi ist, auch noch ein Vorbild ist. Aber das zu warten, ist völlig absurd eigentlich. Ich finde so, am besten hat es übrigens ein Fußballtrainer gemacht, als er am Anfang von der ganzen Covid-19-Pandemie ist gefragt worden, wie er das einschätze. Hat er gesagt, Leute, ich bin Fußballtrainer, fragt doch irgendwelche Ärzte oder so. Oder?
Ja.
Also das finde ich, das ist die Jürgen Klopp natürlich.
Ja, ja, ja.
Er hat gesagt, ich habe überhaupt keine Meinung zu dem, weil ja, das ist einfach nicht mein Ding. Aber das andere Thema, das du ansprichst, Manu, dort finde ich so, es ist doch auch gut, dass es einen gewissen sozialen Druck gibt. Also jetzt ganz im Ernst, ich finde es komisch, dass man irgendwie kann sagen, ich mache, was ich will und ich informiere mich nicht, wie ich will. Und die anderen sollen das einfach akzeptieren. Das verstand ich bei Sachen, wo du einfach dich selber gefährdest. Also wenn du ohne Handy irgendwo im Bergen gehst laufen und du stirbst, dann ist deine Sache, das ist blöd für deine Familie, das ist wirklich traurig und alles, das ist schade. Aber wenn du nicht die Erwartung hast, dass dich irgendjemand dort rausholt und dass dann nachher selber etwas riskiert dabei, dann finde ich so, ja okay, du hast auch ein Recht auf deinen Tod. Aber wenn du jetzt sagst, ich lasse mich nicht impfen, weil es gibt keine Langzeitstudie, dann ist das einfach der Beweis dafür, dass du gar keine Informationen dazu zur Kenntnis hast genommen. Weil es gibt über Impfstoff keine Langzeitstudie. Wie soll denn das gehen, Herrgott? Also, wenn die Nebenwirkungen haben, die schwerwiegend sind, dann treten die innerhalb von relativ kurzer Zeit ein. Das ist bei Impfstoffen einfach so.
Innerhalb von einem Monat?
Ja, etwa, oder? Und bei Grippenimpfungen, die wir machen, dort probieren wir ungefähr das zu treffen, was nachher als Kombination viral auf die Bevölkerung zukommt. Das kannst du vorher überhaupt nicht irgendwie jahrelang getestet haben oder so. Das ist viel, viel unsicherer. Also die Grippenimpfung, die man jedes Jahr macht, ist eigentlich viel, viel weniger getestet als das, was wir jetzt haben. Es ist nicht unsicher, sorry, das habe ich falsch gesagt. Es ist einfach viel weniger gut getestet als das, was wir jetzt haben mit der Covid-Impfung.
Und als gesunde Person braucht man auch nicht unbedingt eine Grippeimpfung?
Oder? Nein, das ist auch überhaupt nicht überall empfohlen und richtet sich auch nur nach dem, mit was für Menschen dass man zusammenarbeitet. Also wenn man jetzt in einem Spital schafft, ist es unter Umständen sehr gut, wenn man die hat. Oder je nachdem, genau, mit älteren Leuten oder so. Zum Teil auch an Schulen. Aber jetzt grundsätzlich ist das nicht etwas, was empfohlen wird für alle. Oder?
Ja. ihr müsst mich ja nicht überzeugen. Ich teile die Einschätzung grundsätzlich. Ich finde einfach die Aggressivität und die wirklich so die ideologische Grundsätzlichkeit, mit der man auf denen rumhackt und die zu Unpersonen erklärt, die jetzt irgendwie noch Vorsichten äußern, selbst wenn sie sich von allem distanzieren, wo jetzt irgendwie querdenkermässig umeinander ist. Jetzt, der Dings ist auch, der Richard David Brecht hat sich irgendwie mit dem Markus Lanz darüber unterhalten und hat genau auch den Fußballer genommen als Beispiel und gesagt, er findet einfach den Druck übertrieben, wo auf so Leute geleitet wird und wo man dann eben mit Vorbildwirkung und mit weiss nicht was probiert, die Leute einfach entweder zu einer Impfung zu bringen oder quasi als richtig schlechte, dumme Menschen anzustellen. Jetzt ist er vom Spiegel-Chefredakteur irgendwie als pseudo-intellektueller Schwurbler bezeichnet worden und so. Nur aber weil er, also denke ich, wieso, ja Leute, also wo ist eigentlich euch, das ist jetzt einfach keine Ambiguitätstoleranz mehr rum, oder? Das, und so.
Aber findest du jetzt nicht, das ist ein bisschen eine Engführung von einer Diskussion?
Ja,
ich finde, das ist jetzt wieder so ein Beispiel, wo ich finde, das ist jetzt einfach nicht repräsentativ. Ich kenne ganz viel, gut, das ist jetzt auch ein persönliches Argument, aber ich würde jetzt behaupten, der Grossteil von geimpften Menschen ist sehr friedlich und ich erlebe jetzt eher den Gegenpart als sehr aggressiv. Und ich jetzt eine mega Engführung finde, sage, ja, die intoleranten Geimpften. Also das finde ich, kannst du jetzt auch nicht bringen.
Fabian, ich bin mega froh, dass du das sagst, weil ich finde, das ist jetzt ein Beispiel, das wir haben aus Deutschland noch, oder, was so gelaufen ist. Hey, wir leben hier in der Schweiz, wo ein Bundesrat, nachdem dass wir mit den Freiheitsstreichlern ein Problem haben, sich in so einem huren Hemmli-Lot föteln. Oder in einem Konkordanzsystem. Und er hat seinen Job immer noch, er bekommt natürlich ein bisschen Häme ab, aber wirkliche Aggressivität oder so etwas ist ihm nicht entgegengeschlagen für das. Also ich finde jetzt wirklich, in der Schweiz haben wir doch ein Klima, wo du deine Meinung kannst äußern. Du musst halt dann je nachdem begründen, warum das, das deine Meinung ist. Und das finde ich, ist halt sehr, sehr schwer, wenn du Impfgegner bist. Weil es halt einfach wirklich eine Meinung ist, die halt keinen Grund hat, oder? Und dann ist es immer sehr schwer, die Meinung zu haben.
Emotionale, oder?
Das genau.
Hat Andreas in seinem Poetry Slam schon gesagt, oder?
Voll.
Es sind vielfach Emotionen und Gefühle oder Ängste mit verbunden.
Ja.
Wo du ernst nehmen musst, oder? Aber wo du einfach sagen musst, nein, logisch, wir heben sie hinten und vorne.
Aber eben jetzt für dein Beispiel mit dem Fußballer, oder? Wo du so sagst, hey, du hast so einen grossen Druck, würde ich sagen, ja, das. Ich finde es schon absurd, was man Sportler überhaupt alles zutraut, wozu sie etwas sagen sollten. Ja, dass sie
Heilige sind, oder
modern. Also das ist dort sehe ich schon einen riesen Fehler. Aber wir leben in einem Land, wo einer von den 7 Bundesräten sich so ein hure Hemmli hat angelegt und sich ganz offensichtlich in einem klaren Bildspruch mit denen solidarisiert hat. Er hat sich auch nicht distanziert oder irgendetwas davon. Oder?
Ja, und das Krasse finde ich, ich habe jetzt ja extra den Gesetzestext durchgelesen, da steht im ersten Artikel: Der Bundesrat orientiert sich an den Grundsätzen der Subsidiarität, Wirksamkeit und der Verhältnismäßigkeit. Er richtet seine Strategie auf die mildest und kürzestmögliche Einschränkung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens aus, indem Bund und Kantone zuvor sämtliche Möglichkeiten von Schutzkonzepten, Testimpfstrategien sowie des Contact Tracing ausschöpfen. Und dann verstehe ich einfach nicht mehr, wie man zu einem Covid-Gesetz Nein sagt, aufgrund von, ja, wir wollen einen Kontrollstaat errichten. Wenn in dem Gesetzestext drin steht, wir sind daran interessiert, und das ist ja die letzten anderthalb Jahre extrem liberal ausgelebt worden, möglichst wenig einschneidende Massnahmen zu treffen. Dann denke ich, wo sind da die chinesischen Zustände, die
Aber weißt, also ich finde es gut, dass du auf den Text selber oder auf das Argument sprechen kommst, jetzt von dem Referendum. Natürlich, wenn du das liest, und ich finde auch, ich habe wirklich den Kopf geschüttelt, die Argumente des Referendumskomitees, die sind einfach hure schlecht beraten worden. Oder? Was die da zusammenbrauen, das ist so ein derart alarmistischer, hyperventilierender Tonfall. Also jeder, der das liest und halbwegs irgendwie nüchtern etwas wahrnimmt, der merkt, das sind Leute, irgendwie, die haben einfach ihre Medikamente am Morgen nicht genommen. Oder?
Das ist eine Diskriminierung gegenüber psychisch angeschlagen.
Jetzt kommt das wieder. Ja,
nein,
also gut.
Es ist nicht lustig. Die Leute nehmen Antidepressiva und das ist nicht einfach irgendwie ein Medikament.
Ja, okay, danke für die Entwicklungshilfe, Fabienne. Was ich auch wollte sagen ist, es wird einfach deutlich, dass das ein derart aufgekratzter, aufgeregter Tonfall ist, der mit der Realität nichts zu tun hat. Dass chinesische Zustände Einzug halten, dass der Bundesrat Kontrolle über das gesamte Leben der Bürger überkommt. Und ich meine, da merkt jeder, wo das liest, oder die allermeisten merken doch, hey, das ist irgendwie das ist eine Reaktion, die komplett überzogen ist. Und dann finde ich manchmal, wieso traut man denn den Leuten nicht irgendwie mehr Vernünftigkeit zu und hat immer gerade Angst, wenn irgendjemand, der vielleicht noch prominent oder bekannt ist, gewisse Vorsichten oder Vorbehalte äußert, hat man das Gefühl, den muss man jetzt auf Gedeih und Verderben in Linie bringen, auf Linie bringen, wie sonst ganz viele Leute sich an dem orientieren und das Gefühl haben, ja, wenn der Fußballer sich nicht impfen lässt oder was auch immer.
Aber jetzt drehen wir uns im Kreis. Jetzt also, sind wir wieder beim Fußball.
Nein, aber ich glaube, wir müssten dort auch ein bisschen unterscheiden, dass in Deutschland tatsächlich andere Verhältnisse sind als in der Schweiz. Also das finde ich schon. Mhm. Also wenn daran denkst, dass mit dem Jan-Josef Liefers, den er hier mitgemacht hat bei dieser Aktion mit dem Hashtag, den sie hatten, die Kulturschaffenden.
Mhm. Ja.
Das ist ja dort eine mega riesen Story gewesen und jeder hat sich müssen von denen distanzieren und sagen, dass das ein riesen Blödsinn ist etc. Aber das ist doch nicht das Klima, das wir in der Schweiz leben im Moment. Ich nehme es wirklich nicht so wahr. Mhm. Ich nehme es so wahr, dass wir alles mega, mega pragmatisch haben probiert zu regeln bis jetzt. Also man hat Leute nicht irgendwie sinnlos eingesperrt daheim. Man hat immer geschaut, dass man Quarantäne so für möglichst wenige und möglichst kurz kann organisieren. Also ich finde, man hat alles immer probiert mit Augenmaß zu machen.
Ja, ja.
Also wirklich jede einzelne Massnahme hat man sich mega überlegt. Oder Deutschland
jetzt
ist immer
2G-Strategie.
Genau, die haben eine 2G-Strategie. Dort hörst du auch, ja, man muss halt vielleicht jetzt wirklich Impfzwang oder und so. Und nachher haben sie sich ja zum Glück sehr schnell impfen etc. Frankreich auch. Und dort finde ich halt, wenn man jetzt quasi die deutschen Beispiele nimmt, um zu sagen, wir beschreiben ein Schweizer Klima, finde ich einfach, es trifft den Punkt nicht. Das meine ich.
Okay, ja. Und da will ich dir auch recht geben. Ich glaube, da gibt's Unterschiede. Und ich halte die Alarmbereitschaft von dem Referendumskomitee in der unter den Schweizer Voraussetzungen für besonders absurd. Oder? Weil ich das Gefühl habe, auch der Bundesrat, ich habe das auch während der ersten und zweiten Welle schon immer wieder gesagt, wenn man den Bundesrat als einen machtgierigen, diktatursüchtigen Apparat darstellt, dann denke ich, hey, Leute, habt ihr die schon mal angeschaut, die Bundesrat?
Genau.
Also, das ist jetzt wirklich, weiter weg von diktatorischen Anwandlungen könnten die jetzt nicht sein, oder? Die kannst ja froh sein, wenn sie eine Pressekonferenz unbeschadet überstehen, oder? Also das ist jetzt wirklich nicht eine Zusammenstellung von Leuten, wo irgendwie Machtgier in den Augen geschrieben steht. Das ist wirklich absurd, das glaube ich auch. Und das stimmt,
Argument,
das ist ein Punkt, ja.
Wo dann halt kommt von, jetzt, das hast du vorne noch angesprochen, wo wir das Gespräch vorbereitet haben, aus evangelikalen Kreisen, ist, dass da damit Strukturen geschaffen werden, falls dann irgendwann einmal so eine Person kommt, dass dann quasi der Boden gelegt ist dafür, für so kontrollsüchtige Personen, was auch immer. Mm. Und ich habe tatsächlich auch Nachrichten bekommen von einer Bekannten, das war das eine, gewesen, vor potenziellem Wahlbetrug am 28. November, dass man ja das Kuvert selber abgeben soll, dass man soll prüfen, wer Stimmen zählt und dass sie auch aus geistlicher Sicht ein Nein haben und dass da etwas im Busch sei und dass man wirklich
das soll... Das klingt so geil, aus geistlicher Sicht ein Nein haben. Yeah. Was heisst
das? Was heisst das? Kann ich schnell erklären? Das nimmt mich was mega wunsch. Das ist natürlich Christenslang, oder?
Was heisst das?
Ja, aus geistlicher Sicht ein Vielleicht. Das ist halt. Ja, gut.
Nein, wir müssen jetzt Wertschätzung bewahren. Ich habe zu viele Leute in meinem Umfeld, die tatsächlich so eine Argumentation sehr fest zählt, die geistliche Ebene,
ja.
Das geht auf die geistliche Ebene ab.
Genau. Aber wie hat man das auf der geistigen Ebene?
Der Punkt ist der, ich glaube, dass jetzt gerade so unter evangelikalen Christen, dass so Zeit, Geschehnisse, gesellschaftliche, politische Ereignisse irgendwo eingezeichnet werden, eben in einen geistlichen Horizont, in ein geistliches Narrativ gemeint ist, oft ist es auch so ein apokalyptisches, endzeitliches Szenario, die Situation verschärft sich, Staaten vereinigen sich quasi gegen Christen, antichristliche Systeme, gewinnen Auftrieb und so. Ist so ein bisschen
das Böse gewinnt an Macht,
ja. Das ist so die Verschärfung von der Zeit, von der Situation, wo man für die Endzeit erwartet und wo Christen...
politisches System vertrauenswürdig ist, weil das nicht ein christliches System ist, weil nicht christliche Leute in der Führung sind.
Genau.
Solange du keine Theokratie hast, hast du ein geistliches Nein.
Nein, aber der Punkt, ja, nein, aber der Punkt ist
also sollten alle sicher am Sonntag in einen Gottesdienst gehen oder und sich wirklich öffentlich zum
nein, Jesus bekennen? Nein, nein, Fabian, also, der Punkt ist ein anderer. Es ist eine Wahrnehmung von, es ist eine Weltwahrnehmung unter apokalyptischen Voraussetzungen. Ja, eigentlich auch, ganz neutestamentlich.
Ja, das sicher auch. Also ich würde dir absolut recht geben. Das, was ich einfach auch noch sehr kritisch gesehen habe, ist, dass in freikirchlichen Kreisen die Währung, die dein Wert daran gemessen wird, oft ist, bist du mit dem Herr unterwegs oder nicht. Und wenn du das kannst bejahen und sagst, du hast eine persönliche Beziehung zu Gott, dann ist es ist ja alles okay. Es ist mit ganz viel passiert. Und wenn das du bei Politikern nicht siehst, bei Politikerinnen nicht siehst, dann wird ihnen relativ schnell unterstellt, nein, das sind nicht Särge, die von uns sind, das sind nicht gute Menschen.
Ja.
Muss man grundsätzlich misstrauen.
Das kann schon sein. Also das ist so ein bisschen das Mike Pence-Syndrom. Oder
okay.
So, das ist,
aber ja. Lass mich vielleicht dort schnell einhängen, weil das ist wirklich etwas, was mir aufgefallen ist. Wir haben eine ganz komische Konstellation, wenn man die Leute sieht, die demonstrieren in Bern. Aber auch wenn man auf den sozialen Medien Beiträge liest, die sich jetzt wirklich für ein Nein beim Covid-Gesetz einsetzen, dann hat man auf der einen Seite, sage ich jetzt mal, ich meine es nicht despektierlich, aber so ein bisschen ganz, ganz linke Computer-Nerds, die sagen, wir haben Datenschutzprobleme. Oder? Also nein, das ist jetzt quasi die Vorbereitung und das ist eine Art Überwachung etc. Und so ein anarchistisches Anliegen, sage ich jetzt mal eher, so tendenziell.
Ja.
Und auf der anderen Seite hat man so ganz, ganz konservative, wirklich jetzt oft ist mir so entgegengekommen, evangelikal prägte Menschen, wo dort ein Nein haben. Ist das etwas, wo dir selber auch so wahrnehmt und findet das einigermaßen logisch oder ist das jetzt einfach so ein blöder Zufall, dass man dort eine kleine unheilige Allianz hat?
Nein, ich erlebe das durchs Band durch, dass mega viele von meinen freikirchlichen Freundinnen, Bekannten sehr viel impfkritischer und eben, ich sage jetzt auch staatskritischer sind, oder? Weil sie grundsätzlich so Strukturen und Autoritäten misstrauen. Und ich so denke, oh krass, also das ist wirklich, und ich kenne es wirklich nur in dem apokalyptischen, neutestamentlichen Zusammenhang, wo man eben wirklich darauf wartet und das Gefühl hat, jetzt geht dann die Welt unter oder der Antichrist kommt und wir wollen auf alle Fälle auf der guten Seite sein und uns ja nicht irgendeinem externen Druck beugen und quasi zu Gott heben, koste es, was es will.
Ja, okay. Also ich denke schon, dass ein staatskritisches Element sich vor allem aus dem Narrativ speist. Weil sonst würde es ja nicht so wirklich Sinn machen, konservative Menschen sind ja sonst eigentlich sogar sehr staatsnäher oder sehr staatstreu oder staatsvertrauend. Und das ist jetzt bei konservativen Christen oft nicht der Fall. Die haben eine rechte Staatsskepsis. Und ich glaube, das erklärt sich schon aus dem, dass man das Gefühl hat, ja, es wird das Verhältnis, der Wind wird rauer, die Verhältnisse werden schwieriger, wir können der Politik immer weniger vertrauen. Das finde ich übrigens auch das, was ich richtig gefährlich finde oder richtig schwierig auch finde, an dem Referendum bzw. am Ton vom Referendum. Weil auch wenn irgendwann haben wir die Pandemie ausgestanden, irgendwann ist der Scheiß hinter uns, aber das Grundgefühl von wir können einem Staat, einem demokratischen Rechtsstaat, demokratisch gewählten Politikern keinerlei Vertrauen mehr entgegenbringen. Eben bis hin zu, das habe ich jetzt noch nie gehört, aber bis hin zu der Frage, ja, wird denn nicht sogar noch betrogen bei der Auszählung von der Wahlzettel und so. Wir haben das in den USA in Extremis, hast du das gesehen, bei der Trump-Wahl. Und dort schwimmen wirklich auch demokratisch und gesellschaftlich schwimmen alle Felder vor. Und das finde ich dann alarmierend, oder?
Ich finde es vor allem darum noch so speziell, weil wir eigentlich in einer Situation sind, wo man muss sagen, wenn wir auf die Ergebnisseite schauen, von dem ganzen Management in dieser Pandemiephase, ist eigentlich ja alles relativ gut rausgekommen. Also es ist jetzt nicht irgendwie die riesen Katastrophe passiert und irgendjemand hat unsere ganzen Daten gekauft, weißt du, oder irgendwie
ja,
so
ja,
Zeug.
Ja.
Oder man hat irgendwie herausgefunden, die Regierung hat irgendwie einen Plan für ein geordnetes Massensterben von Vorortquartieren oder irgendwie so Zeug. Das ist ja alles nicht passiert. Sondern eigentlich sind wir relativ gut durchgeführt worden, das Ganze. Und trotzdem die Skepsis.
So, oder
ja, eben, aber dort hast du ja auch wirklich scheiß Regierungen. Also der hat schon vorher nicht sollen trauen und jetzt geht noch weniger.
Es ist ja das Argument, wird dann umgedreht. Sie sagen dann quasi, also sagen natürlich, ja, natürlich ist es sehr gut gegangen. Das Virus ist von Anfang an nicht wirklich gefährlich gewesen. Das ist ja nur ein Vorwand, um an die Macht zu kommen. Also weißt du, das kann natürlich dann als
Argument... Wir haben nicht einmal einen Machtwechsel gehabt. Aber ich möchte gleich noch schnell ergänzen, ich erlebe eben auch ein kirchliches Phänomen in der Landeskirche, wo mit dieser ganzen Covid-Geschichte und mit dem Zertifikat, also das, was du, Manu, vorher gesagt hast, was so vielleicht der schwammigste Punkt ist in der ganzen Geschichte, so wegen Impfpflicht durch das Zertifikat, oder? Ich erlebe, dass es Leute gibt, die uns ganz enttäuschte E-Mails schreiben oder auch ganz empört darauf reagieren, wenn wir Veranstaltungen machen, wo wir sagen, es ist 3G-Regeln.
Ja.
Die sagen nachher so, jetzt hat die Spaltung von der Gesellschaft auch schon Killen erreicht.
Mhm.
Dann bin ich halt jetzt hier auch nicht mehr dabei, nicht einmal mehr in den Killen, oder? Also so, kennt ihr das, gibt doch so das Syndrom, Männer werden oft so, wenn sie 50 sind, machen sie so einen auf leicht beleidigt, narzisstisch und so ein bisschen zu empört für das, wie fest sie leiden. Und das ist so etwas, was ich im Moment bei reformierten Killenmitgliedern ganz stark erlebe. Also es ist natürlich eine Minderheit, es ist eine absolute Minderheit, aber sie geht so her und macht eigentlich allen ein schlechtes Gewissen. Und ich finde das... Und darum ist mir das so wichtig, das aufzugreifen. Ich finde, das ist so etwas ganz, ganz Typisches, wie die Gerechtigkeit verstehen. Also es geht nachher quasi so, wir können nur noch Gottesdienst machen mit 50 oder weniger Leuten und alle müssen Masken anhaben. Und jetzt Achtung, nicht weil ich mich nicht will impfen, das wäre ja noch das eine. Oder weil ich Angst habe vor der Impfung, sondern weil ich nicht bereit bin, mich zu testen. Und das ist nachher so wie etwas, da kann ich wirklich, sorry, aber da kann ich nicht mehr connecten. Ich verstand das nicht. Ich verstand es wirklich nicht. Ich finde so, wenn es dir wichtig ist, dass du dich nicht willst impfen, okay, so be it. Aber du kannst doch so einen scheiß Test machen. Du kannst doch so einen Test machen und es müssen doch nicht wegen dir alle anderen eine Maske anhaben dort drin. Und das ist so wie das, was ich nicht kapiere. Also weißt, ich finde auch, ich fahre oft Zug, Zürich-Bern, Bern-Zürich. Ich finde es völlig richtig, dass im Speiswagen nur Leute sind mit einem Zertifikat. Und ich fände es lächerlich, wenn das jemand gemein fände oder einen Impfzwang drin kennen würde. Ich finde einfach, nein, du ziehst im Zug nicht deine blöde Masken ab, wenn du nicht geimpft bist oder getestet bist oder genesen. Das ist völlig klar. Weil sonst hocke ich gar nicht mehr dort rein, wenn die Leute keine Masken haben. Und da finde ich so weit, das ist so eine total egozentrische Verschiebung von Gerechtigkeit. Also quasi die Spaltung von der Gesellschaft bedeutet ja dann eigentlich nichts anderes als, ich kann nicht machen, was ich will und lasse sein, was ich will, ohne dass ich riskiere, plötzlich nicht mehr überall können dabei zu sein. Und dann denke ich mir so, meine Kinder lernen das, seit sie 3 sind.
Ja, ich weiß.
Das ist so, weil, also da bin ich jetzt froh, dass ich nicht ganz so viele Leute habe, weil das ist wirklich der Teil, was bei mir total abschwellt. Und ich denke, im Namen von deiner individuellen Freiheit nimmst du es in Kauf, Menschen einfach zu schaden. So, haben denn die anderen einen Kennwert? Ist jetzt deine Autonomie und dein Freiheitswunsch so gross, dass du einfach bereit bist, über Leichen zu gehen und in volle Intensivstationen und alles soll nach den Pfeifen von bestimmten Menschen tanzen. Das ist wirklich so, denke ich, wie kommst du dazu? Das hat im Kindesgym nicht funktioniert, in der Marschall nicht, das funktioniert im Berufsleben nicht. Also früher oder später werden so Leute zur Rechenschaft gezogen. Und da ist es jetzt so, hä? Aber vielleicht ist es so etwas Emotionales, wie es halt um den eigenen Körper geht irgendwie.
Ja, aber du musst ihn nur testen. Also ich
gut,
Ich sage nicht, dass ich es verstehe. Ich denke dann einfach immer so, wie kommt es dazu, dass ein Mensch parat ist, irgendwie, also sich selber so viel höher gewichtet als
alles andere in dieser ganzen Welt. Ja, das stimmt.
Ja, obwohl ich denke, Leute, die gegen Impfungen sind und sich da grundsätzlich verweigern, würden wahrscheinlich mit der Voraussetzung von dieser Argumentation gar nicht übereinstimmen. Die würden natürlich nicht sagen, ich nehme in Kauf, dass andere Leute sterben, weil ich mich jetzt nicht impfen lasse oder so, sondern die würden sagen, ja, also das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Oder? Die würden wahrscheinlich die Ernsthaftigkeit oder auch die Gefährlichkeit vom Virus an sich in Frage stellen. Oder?
Mm, aber schau jetzt. Es geht wirklich mehr ums Testen. Weil ich finde, ja, man muss unterscheiden zwischen nicht impfen wollen und sagen, ich bin bereit, mich regelmäßig zu testen lassen. Da würde ich sagen, das ist jetzt die grösste Kategorie in meinem Umfeld da drin. Okay. Also so quasi, hey, schau, eben, ich will mich nicht impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich bin gerne parat, mich regelmäßig jede Woche oder was auch immer, wenn ich einen Anlass habe, zu testen, kein Thema. Und
ja, aber das setzt ja voraus, nein, Fabian, das setzt ja voraus, dass du schon grundsätzlich übereinstimmst mit der Überzeugung, dass es sich um eine echte Pandemie handelt, die wirklich stimmt, lebensgefährlich kann ja sein und so. Stimmt. Und ich weiss jetzt auch von Leuten, die sich gegen das Impfen und gegen das Testen wehren und die einfach das Gefühl haben, die sich da impfen lassen, das sind einfach Hösler, oder? Das ist so, mit einem gesunden Immunsystem und ein bisschen Sport kann man das eigentlich fernhalten, es sei denn, du bist uralt und sollst sowieso langsam den Löffel ab.
Aber eben, das heisst, wir haben eigentlich so drei Kategorien, oder, von Leuten dort, oder von Überzeugungen, die Leute haben. Das eine, das haben wir jetzt gerade ganz am Anfang diskutiert, das ist so quasi, ich anerkenne zwar, es gibt das, aber ich habe irgendwie Angst vor dieser Impfung und ich möchte mich auch nicht testen, die Welt soll sich um mich drehen. Das ist so die eine Kategorie. Dann die andere Kategorie ist so die, die sagt, ey, es gibt im Fall das Virus gar nicht. Das ist alles eine Erfindung, um sich irgendwie unseren Freiheiten zu bemächtigen. Und dort müssen wir jetzt schon von Anfang an in Widerstand gehen.
Ja, das ist nur ein Pfnüssel.
Nein, das wäre eben für mich die dritte Kategorie. Das wäre so die sagen, ja, es gibt da so etwas, gell, aber hey, ist überhaupt kein Problem. Stellen wir quasi sicher, dass Survival of the Fittest, oder? Also so. Ist ja eigentlich gut, dann sparen wir Pensionskassen und AHV, oder? Ich finde ehrlich gesagt keine von diesen Positionen irgendwie haltbar. Und ich finde die letzte zum Beispiel kein bisschen besser, oder? Und jetzt auch ohne das sozialdarwinistische Argument, Manu, finde ich sie nicht besser. Und zwar darum, weil ich finde, in der Kategorie, wo du sagst, es gibt das Virus nicht, oder das Virus ist keine ernsthafte Bedrohung, ist egal, welches das du nimmst, sagst du eigentlich am Schluss, ich weiß es besser als die Expertinnen und Experten. Und dann denke ich so, warum genau? Also, was genau qualifiziert dich dazu, das besser zu wissen?
Ja, gut.
Aber nein, wirklich jetzt. Ja, also, woher kommt einfach, das?
Aber da dreht sich ein Stück weit wieder im Kreis, wie die Leute natürlich ihre eigenen Experten zitieren. Die sagen dann, ja, Experten, in Anführungs- und Schluss sagen, ich habe dir den und den Arzt und den Professor und die haben sich quasi, die sagen ganz etwas anderes, oder? Die, das ist ja der Witz, dass die ihre eigenen Experten zitieren, oder? Es ist ja nicht so, dass die das Gefühl haben, sie saugen sich das aus den Fingern, sondern das ist ja der Grund, warum die ganze Querdenkerbewegung auch ein Social-Media-Phänomen ist. Weil auf Telegram und auf Facebook und auf YouTube überall einfach die Videos und die Schreckensnachrichten von Impfschäden und weiss was, einfach die Runde machen, zu Tausende geteilt werden, oder? Es ist wie eine eigene Informationsquelle, die die haben, die sie bestärkt da drin, in dem, was sie vorbringen, oder?
Hey, mir ist gerade Gänsehaut irgendwie gekommen. Ich glaube, jetzt sind wir noch mal bei einem Thema, das mir tatsächlich noch sehr viel Sorgen macht. Und zwar, wie Wissenschaft gesehen wird.
Ja, voll.
Und, um meine Lieblings-MyLab zu zitieren, Wissenschaft ist keine Demokratie. Ja. Das ist ja so verzerrend, was da teilweise präsentiert wird, dass irgendwie 99 WissenschaftlerInnen sagen, der Klimawandel ist real. Und eine halbe, gutzli Bananenstimme sagt einfach so, ja, ich bin mir nicht sicher. Und dann heisst es, ja, wir müssen einen ausgewogenen Diskurs haben, also tun wir eine Befürwortung und eine Gegenbefürwortung zu nehmen. Und dann hat man das Gefühl, es ist 50-50 in der Wissenschaft. Ist aber nicht so. Mhm. Und bei diesen ganzen Covid-Sachen muss man sagen, der Konsens ist, glaube ich, recht hoch. Und wenn du dann halt irgendwie Videos von einem Wolfgang Wodarg hast, der nicht einmal irgendwie Mega-Virolog ist, und ich denke, hey, sorry, dann, also das ist irgendwie einfach keine Quellenkritik, die man da irgendwie anwenden kann.
Also, und außerdem glaube ich im Fall nicht, Manu, weißt du, also ich weiss, was du wohlwollend interpretierst. Das ist quasi wie so, die Leute sind nicht uninformiert, die Leute sind einfach falsch informiert, weil sie sich bei den falschen Quellen ihre Infos holen. Mhm. Und irgendwann nimmt sie das rein in so einen Sog und sie sehen nachher die Welt so, wie das ist. Ja. Das ist ja so die wohlwollende, menschenfreundliche Interpretation. Ich habe eben dort einen viel schlimmeren Verdacht. Ich glaube, du suchst dir die Informationen, die zu dem passen, wie du die Welt siehst. Mhm. Letztendlich. Und ich glaube, es ist eigentlich viel einfacher in dieser Gesellschaft, die Mehrheitsmeinung, die wissenschaftlich fundierte Meinung mitzubekommen und sich nach dem zu orientieren. Und du musst einen erheblichen Aufwand betreiben, dass du irgendwie ein paar YouTube-Spinnen findest, die nachher zu jedem neuen Phänomen Stellung nehmen. Also jetzt haben sie irgendwie gehabt, hey, es gibt im Fall Impfdurchbrüche, oder? Und das haben die ja schon fast abgefeiert. Und haben dann gesagt, ich habe krass gesagt, haben wir immer gesagt. Und die sind im Fall sogar noch ansteckend, oder? Dann kommen halt Zahlen raus, wo man das untersucht. Und das ist eben das Geile an Wissenschaft. Du kannst es eben nachher überprüfen. Und du hast nachher Fakten. Und über die Fakten kannst du wie nicht streiten. Du kannst sie unterschiedlich interpretieren, aber du kannst nicht über die Fakten selber streiten. Und dort merkst du einfach, ja, aber gell, halt achtmal weniger, dass die angesteckt sind von den Impfdurchbrüchen, die es gibt. Also wir haben etwa 95%igen Schutz. Und noch die sich anstecken, sind nachher achtmal weniger im Spital. Dann musst du doch so sagen, aber Leute, schnallen das denn nicht? Also, weißt du kannst doch nicht, du kannst doch vor solchen Sachen nicht dauerhaft Augen verschließen, ausser du brauchst das quasi, um etwas ganz anderes als Thema zu behandeln, was du mitführst.
Aber hast du das Phänomen, also gut, nein, vielleicht ist das einfach so ein, ich weiß nicht, wie es dir geht, das nimmt mich jetzt ein Wunder, aber dass in so Gruppenchats einmal irgendwelche Güsselvideos geteilt werden, von wegen, ja, in der Krebsforschung gibt es eigentlich Durchbruch, aber niemand redet darüber, weil man das geheim halten will. Und die Sachen, die zirkulieren mega schnell. Yeah. Und gerade Leute, die ich wirklich viel davon kenne, die keine Nachrichten lesen, für die sind so WhatsApp-Videos oder so schnell daher gesendet die Links, ihre Informationsquellen, wie sie sich über das aktuelle Tagesgeschehen oder über Pandemie-Sachen informieren. Und wenn du dich halt nicht, also wenn du dann nicht Lust hast, noch selber zu sagen, Moment mal, was ist das eigentlich? Oder vielleicht eh schon denkst, ja, eigentlich würde ich ja eh schon die ganze Zeit verarscht von dieser Welt und von der Politik und alle sind irgendwie gegen mich und wenn du uns nur ausnehmen, dann ist das eben die erste Variante. Und dann ist es nicht einfach ein, ich bastle mir die Welt, wie ich sie irgendwie will, sondern es ist einfach
Faulheit irgendwie manchmal. Ja, Faulheit, aber das ist halt wirklich idiotisch, also im reinen Wortsinn, oder? Also wenn Ich kann mir ja vorstellen, dass es Leute gibt, die sich irgendwie vorrangig über 20 Minuten oder Watson oder so informieren. Und ich finde das im Fall gar nicht so schlimm und so schlecht sind die gar nicht.
Das ist ja noch heilig.
Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand sagt, meine Informationen über die Welt beziehe ich aus WhatsApp-Gruppen, dann denke ich so, ja gut, aber dann müssten wir vielleicht wirklich mal darüber reden, ob das Alter allein reicht, dass wir darauf abstimmen. Oder wie das ist ja jetzt wirklich, also wenn das stimmt, oder, dass es eine wachsende Gruppe ist, dann musst du im Prinzip wie sagen, das ist das Ende von der Möglichkeit, eine Gesellschaft demokratisch zu organisieren.
Ja, man sagt ja heutzutage, eigentlich, sorry, ich lade dich nachher gerade schwätzen, Manu, dass es wirklich eine wachsende Bevölkerungsgruppe gibt, die sagt, die Nachrichten müssen zu mir kommen, ich bemühe mich nicht darum. Und dass man jetzt Trauma studiert, oder wie kriegt man die Nachrichten an die Leute, dass sie irgendwie eben doch noch informiert sind, weil es einfach wirklich ein wachsender Teil gibt, der sich einfach nicht mehr mit Nachrichten reinzieht. Oder auch gerade viele evangelikale Leute, die sagen, nein, das zieht mich so fest runter, ich ziehe mich aus allem zurück.
Ja, aber mir ist nicht so ganz wohl bei dem, weil ich finde es immer potenziell snobistisch, oder wenn da drei Leute im Raum sind, die aufgrund von Intelligenz und Privilegien können ein Unistudium machen und nachher sich auslösen über irgendwelche Double, die keine Quellenkritik können üben können.
Nein, so. Nicht Quellenkritik, Mann.
Ich finde immer, denn natürlich, denn ein Stück weit ist es ein Bildungsproblem, wo man aber...
Die Leute haben PH gemacht, oder haben eine gute Ausbildung?
Ja, aber denn ich find's einfach ein bisschen, schwierig, wenn man dann Bevölkerungsschichten, die sich vielleicht nicht gewöhnt sind, sich auf so eine Art informieren oder Sachen abwägen gegeneinander, dann muss man doch überlegen, wie kann man denn so Leute mit ins Boot holen, oder? Und nicht erwarten, dass irgendwie die Leute irgendeinen akademischen Wissenschaftsbild.
Nein. Aber sorry, das ist jetzt eben wie das fiese Gegenzerrbild. Oder? Ich habe nicht gesagt, hey, wer nicht eine Wochenzeitung abonniert hat und jeden Tag die NZZ oder den Tagilist, sollte nicht dürfen abstimmen. Das ist wirklich nicht meine Haltung. Oder? Und das finde ich auch entscheidend.
Ja.
Aber ich finde so, schau, du kannst Nachrichten schauen. Das ist jetzt wirklich nicht wahnsinnig schwierig und es macht auch nicht weh. Es kommen Nachrichten im Radio, sogar auf Privatradios kommen Nachrichten, die so weit okay sind, dass du weißt, wie du sollst umgehen mit dem Thema Impfen oder nicht impfen. Du kannst sogar sagen, du schaust einfach zweimal in der Woche in 20 Minuten. Sogar das gibt dir irgendwo ein anderes Bild. Aber jemand, der quasi wie sagt, nichts von dem nehme ich überhaupt wahr, also dann muss das ja auch schon fast ein bisschen wie ausblenden, so nur das, was in meinen WhatsApp-Gruppen passiert, ist das, was mich da verreichen.
Ja, ja.
Der hat ja nicht das Problem, dass er irgendwie so bildungsfern ist, dass er nicht lesen kann oder so, sondern das ist ganz offensichtlich jemand, der sich nicht als ein ernstes Mitglied von dieser Gesellschaft versteht. Du kannst doch nicht gleichzeitig demokratische Rechte, Mitspracherecht wollen haben in einer Gesellschaft, also deine Stimme soll zählen und auf die andere Seite sagst, ich weigere mich aber zur Kenntnis zu nehmen, was die Gesellschaft an Wissen, an Ideen, an Zukunftsvisionen etc. Produziert, sondern ich will einfach nur können sagen, ja oder nein.
Ja, ich finde
das funktioniert nicht. Das funktioniert in keiner Familie, wenn sich jemand so verhält. Und das wird niemals in einem Staat funktionieren, wenn das kippt und das ein ernsthafter Teil wird von der Bevölkerung. Und ich finde, das ist überhaupt nicht versnobbt, wenn man sagt, nein, wenn du in einer Demokratie lebst und demokratische Rechte willst, dann hast du auch demokratische Pflichten. Mhm. Und sich einigermaßen angemessen im Rahmen von seinen Möglichkeiten zu informieren und seine Meinungsbildung auch an einer Kritik auszusetzen, das ist eine demokratische Pflicht. Und wo das nicht mehr passiert, wird es garantiert nicht lange Demokratie geben.
Ja, aber dann beinhaltet es aber gleich eine Bildungsaufgabe, nicht auf irgendwie universitärem Level, sondern auf einem gesellschaftlich möglichst breiten Level, wo nicht nur irgendein linksintellektuelles Milieu betrifft. Und,
du kannst auch die NZZ lesen. Auch dort steht es richtig drin.
Ja, aber Stefan, irgendwie 7 von 10 Milieu
sind. Ja, ich habe jetzt das gesagt, weil du wieder hast gesagt, ich habe links.
Ja, würde nie ein NZZ in die Hand nehmen oder auch sonst nicht eine Zeitung. Du
kannst auch den Blick lesen und du wirst es verstehen. Ich beharre wirklich auf den Punkt. Es geht nicht darum, dass das Ganze an einer höheren Bildung hängt oder irgendetwas. Wirklich nicht.
Ja, aber das finde ich wichtig, dass es nochmal schön klarstellt.
Es geht darum, völlig egal, welche Medien du konsumierst. Du kannst nicht zum Ergebnis kommen, dass der Bundesrat im Moment irgendeine dunkle Elite ist, die auf ihren Sessel Katzen streichelt und die Weltherrschaft übernehmen will und uns darum alle will zwangsimpfen. Das ist nicht möglich.
Ja, ja.
Und wenn das machst, dann hast du dich von allem verabschiedet, was irgendwie eine öffentliche Kritik ist und sich an einer öffentlichen Debatte aussetzt.
Ja, aber auch dann würde ich noch zurückfragen, warum, was bringt den Leuten dazu, sich auf so Kanäle zu informieren? Woher kommt denn die Frustration und die Staatsskepsis und die Haltung gegenüber Institutionen und so weiter? Weil du musst ja dann mit so Leuten, also kann es ja nicht sein, dass man die Leute dann einfach grundsätzlich abschreibt, sondern dass man probiert, so viel von diesen Leuten wie möglich irgendwie in einen gesunden Diskurs wieder einbinden.
Aber weißt du, dann ist wieder das so ein Kuschelding. Da denke ich sowieso, ein Mensch, das ist jetzt meine Erfahrung, der sich einfach nur so egoistisch um sein Leben kümmert und einfach ein schönes Leben will haben, möglichst viele Annehmlichkeiten will haben, irgendwie, ich will meine Ferien, ich will mein Wochenende, ich will meine Party. Und dann geht man irgendwie denen so hinterherrennen und sie häscheln und bäscheln. Und ich denke, so andere Menschen irgendwie haben massive Diskriminierungsprobleme, haben Probleme bei der Wohnungssuche, bei Jobbewerbungen und denen wird nichts hinterhergetragen. Und dann, das ist so der Punkt, wo ich so finde, ich finde es absolut berechtigt, was du sagst. Aber mir macht es mega Mühe, dass man irgendwie so, oh nein, was ist jetzt echt der tiefe Grund? Manchmal sind sie einfach egoistisch und haben keinen Bock. Das ist das Ding. Und
ja, aber die findest du in jedem Milieu.
Ja,
die findest du nur bei denen, die sich über WhatsApp-Kanäle informieren.
Ja, Manu, aber ich finde, es hat dort noch eine andere Gefahr drin. Weißt du, grundsätzlich finde ich ja dein Anliegen richtig. Ich sehe einfach das Gefährliche bei dem, wenn man jetzt probiert, quasi mit diesen Leuten, Ja, wie soll ich jetzt das sagen? Sie als ernstzunehmende Gegenüber zu behandeln. Das möchtest ja du, oder?
Ja.
Ja, dann finde ich eben, setzt man ein völlig falsches Signal. Weil man tut so, als wäre das irgendwie doch noch erwägenswert, was sie äußern.
Ja, der akzeptable Grundhaltung.
Oder eine mögliche Deutung von Fakten oder so, oder? Und mir geht es wiederum, ich bin sofort bei dir, wenn es darum geht, dass wir sagen, das sind arme Menschen und sie brauchen Hilfe. Das finde ich auch. Und das meine ich jetzt ohne jeden Zynismus, gell? Aber ich bin wie völlig dagegen, zu sagen, hey, komm, wir hören doch mal, was sie jetzt gelernt haben, wo sie die ganzen YouTube-Videos haben geschaut über mRNA-Impfungen. Weil das ist ja nicht diskussionswürdig.
Nein.
Und mit dem setzen wir ein Signal in dieser Gesellschaft, dass wir quasi wie sagen, hey, jede Meinung ist etwas wert. Das stimmt eben nicht. Es ist überhaupt nicht jede Meinung etwas wert. Es gibt einfach Blödsinn, wo Leute denken, wo sie sich irren und wo sie sich verrennt haben. Und die Gesellschaft muss dort möglichst freundlich und möglichst geduldig immer wieder zum Ausdruck bringen, Leute, die haben euch verrennt, kehren um, die können wieder dazugehören.
Ja, weil jeder Mensch etwas wert ist.
Genau. Jeder Mensch ist, ja, es ist sogar so, dass jeder Mensch natürlich gleich an Würde ist. Das kann ich mir ja niemand nehmen. Das ist ja nicht verhandelbar, das ist ja klar.
Ja.
Aber Meinungen sind überhaupt nicht gleich viel wert und es gibt absolut schädliche Bullshit-Meinungen.
Ja, ja. Ja, klar. Ja. Klar. Ja, also los, wir müssen die Zielgerade einbüchen.
Ja, der längste Stand ist. Hey, vielleicht noch schnell, wenn ihr müsstet röteln, was würdet ihr sagen, was kriegen wir für ein Abstimmungsergebnis und was sagt das über die Schweiz in einem Satz?
Ich sage 68% Befürwortung.
Und was sagt es über die Schweiz?
Ja, das eben, das... Ja, dass irgendwie sich Vernünftigkeit und Solidarität eben gleich noch durchsetzen können. Das,
also zwei Drittel. Gut.
Ja. Du bist so nett, Mann. Du bist so ein positives
Und du, Fabian, Mensch. Was würdest du sagen?
Ich würde sagen auch, dass es ein Ja gibt. Irgendwo so um die 60% hätte ich gesagt. Und ich glaube aber einfach, dass wahrscheinlich zu viele Leute existenziell von diesen Corona-Massnahmen betroffen sind, als dass sie ein Nein würden in die Turnen legen.
Ich glaube, okay.
Pragmatismus oder
du meinst die ganzen Massnahmen, die drin sind, die verschiedene Betriebe etc. unterstützen. Mm-hmm. Ja. Ich glaube an ein Ja, an ein nicht so deutliches Ja, wie man im Moment meint. Und über die Schweiz sagt mir das, dass die, die grundsätzlich zufrieden sind und es richtig finden, meistens zu faul sind zum Abstimmen. Und die, die sich verrennt haben, haben wenigstens eine Mission und werden die Urne stürmen. Da bin ich überzeugt.
Ja, dann wird es knapper, deiner Meinung
nach. Also es wird länger, aber es wird ein bisschen knapper, als wir jetzt meinen in der Vorwahlbefragung. Das glaube ich ja. Hey, ja, ich kann jetzt nicht gut sagen, wir sind gespannt darauf, was dir denken über das Covid-Gesetz, weil wir hoffen einfach, dass dir in diesem Punkt keine grossen Zweifel haben. Aber vielleicht an dieser Stelle gleich eine Art Aufruf, wo wir froh wären um euer Feedback. Wie geht ihr um mit Leuten in eurem bekannten Kreis, die Nachrichten umschicken, die wirklich Hanebüchen sind, wo man nicht mehr recht weiss, wie begegne ich denen das nächste Mal, wenn ich sie sehe, im Brötchen kaufen oder so. Haben die so etwas wie Fremdscham entwickelt in dieser Zeit? Klammern die Themen einfach bewusst aus oder sind ihr irgendwie noch missionarisch unterwegs und hoffen, dass ihr die Bildung unter das Volk bringen könnt? Oder wenigstens in euren Freundeskreis? Das nimmt uns sehr wunder. Bitte schreibt uns doch zu dem sehr gerne an contact@reflab.ch. Und jetzt wünschen wir euch eine gute Woche und bis am nächsten Freitag. Ciao zusammen.
Tschüss.
Ciao zusammen.